Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei diesem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte verkündet US-Präsident Trump eine Wende seiner Haltung im Ukraine-Krieg. Er zeigt sich enttäuscht, dass Russland trotz seiner Vermittlungsbemühungen die Ukraine weiter mit Drohnen- und Raketenangriffen überzieht. Als Reaktion will er massiv Waffen an Kiew liefern. Bezahlen sollen es aber nicht die USA, sondern die NATO-Partner. Und sollte Moskau nicht innerhalb von 50 Tagen einer Waffenruhe zustimmen, droht er Russlands Handelspartnern mit heftigen Zöllen.
Ein Patriot-System. Es gehört zu den schlagkräftigsten Luftabwehrsystemen der Welt. Entwickelt und gebaut in den USA, um feindliche Raketen und Kampfjets abzufangen und zu zerstören. Kostenpunkt pro Einheit etwa 1 Milliarde US-Dollar. 3 davon wollen die USA jetzt offenbar an Deutschland und Norwegen verkaufen, damit diese Länder sie dann an die Ukraine weitergeben können. Das ist wirklich groß, bezeichnet NATO-Generalsekretär Rutte die Ankündigung im Oval Office heute. Neben der Luftabwehr sollen weitere US-Waffensysteme im Einkaufskorb der Europäer landen, koordiniert von der NATO. Das bedeutet, die Ukraine bekommt Zugang zu einer Menge neuer Militärausrüstung für die Luftabwehr, aber auch Raketen, Munition und vieles mehr. Wenn ich also Wladimir Putin wäre und würde diese Ankündigungen jetzt hören, dann würde ich mir an seiner Stelle überlegen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Druck auf Russland durch neue militärische Unterstützung der Ukraine, aber auch durch angedrohte Sanktionszölle gegenüber Staaten, die noch Handel mit Russland treiben, etwa Indien, China und die Türkei. Trump enttäuscht von Putin. Meine Gespräche mit ihm sind immer sehr angenehm und dann schlagen direkt danach wieder Raketen in ukrainischen Städten ein. Das zeigt, ab einem gewissen Punkt sind Worte nichts mehr wert. Es müssen Taten folgen. 50 Tage gibt Trump Putin, um ernsthafte Friedensverhandlungen zu führen. Bis dahin gilt die neue Gleichung: die USA produzieren und liefern Waffen, die Europäer zahlen und die Ukraine erhöht ihre Verteidigungsfähigkeit.
Gudrun Engel in Washington. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius trifft zur Stunde seinen US-Kollegen. Macht Deutschland bei dem Deal um die Patriot-Lieferungen mit?
Soweit wir wissen, ist das sogar ein deutscher Vorschlag. Nachdem die Amerikaner sich ja abgewandt haben, zwischendurch die Militärunterstützung und auch die Unterstützung durch Geheimdienstinformationen für die Ukraine gekappt hatten, war das jetzt eben eine Möglichkeit, die Amerikaner wieder dazu zu bewegen, die Ukraine zu unterstützen, indem man ihm sagt, ihr produziert, aber wir zahlen dafür. Und das scheint jetzt eben die Einigung zu sein, die man treffen kann. Wir hören, Norwegen wird ein weiteres Patriot-System auf ähnlichem Weg kaufen. Ob die Systeme dann direkt von den USA in die Ukraine gehen oder erst über den Umweg der zu kaufenden Länder, das ist noch nicht bestätigt. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob dieser Deal jetzt heute festgezurrt wird.
Kurze Frage noch, kurze Antwort bitte. Um welche Themen geht es noch bei dem Treffen?
Die Liste ist lang. Es geht vor allem darum, um die 38.000 amerikanischen Truppen in Deutschland, die dort stationiert sind. Werden sie dort bleiben oder gegebenenfalls abgezogen? Und dann, was passiert mit den angekündigten Mittelstreckenraketen zur Abschreckung Russlands? Die hatte die Biden-Administration angekündigt, aber es ist nicht klar, ob Trump die liefern wird.
Vielen Dank. Gudrun Engel in Washington. Und vertiefen wollen wir den Richtungswechsel von Trump gegenüber Putin auf Tagesschau 24. Dazu auch ein Interview mit einem Militärexperten. All das direkt nach dieser Tagesschau. Ohne eine Einigung im Zollstreit drohen viele dieser Container nicht mehr Richtung USA zu gehen, dem nach wie vor wichtigsten Handelspartner Deutschlands. US-Präsident Trump hatte ab August Zölle von 30% auf EU-Waren angekündigt, sollte es keinen Deal geben. Das käme einem Handelsverbot gleich, sagt die EU heute. Aber für den Fall will man gerüstet sein. Bei einem Treffen der Handelsminister einigte man sich auf massive Gegenzölle.
Auf Pkw, die aus Europa in die USA exportiert werden, fallen jetzt schon Sonderzölle an. Allein für die deutsche Autoindustrie bisher Zusatzbelastungen in Milliardenhöhe. Doch das ist noch nicht alles. In Brüssel beraten die 27 EU-Staaten über die jüngste Trump-Drohung 30% Basiszoll. Die Linie lautet jetzt weiter verhandeln, aber auch Gegenmaßnahmen vorbereiten. Der Handelskommissar spricht anschließend von großer Entschlossenheit im Raum. Wir müssen die Arbeitsplätze schützen, wir müssen die Unternehmen schützen, die europäische Wirtschaft. Dazu braucht es diese möglichen Gegenmaßnahmen. Die Botschaft habe ich noch nie so deutlich gehört, seit Beginn der Verhandlungen mit den USA. Als Reaktion auf die US-Zölle auf Stahl und Aluminium hat die EU erste Gegenmaßnahmen beschlossen, aber jetzt bis August erneut ausgesetzt. Treffen würde das amerikanische Waren im Gesamtwert von 21 Milliarden Euro. Zu weiteren US-Zöllen, unter anderem auf Pkw, hat die EU-Kommission nun eine zweite Liste vorgeschlagen, Gesamtwert zusätzliche 72 Milliarden Euro. Wenn man Frieden will, muss man sich auf den Krieg vorbereiten, und da sind wir jetzt. Noch zielen die EU-Gegenmaßnahmen nur auf US-Waren, Motorräder beispielsweise. Manche denken bereits weiter, wollen auch den US-Tech-Riesen wehtun.
Ich halte es auch für richtig, dass wir ein drittes Paket vorbereiten, wo wir besonders auch die Digitalkonzerne treffen.
Nach der Sitzung hat der EU-Chefverhandler wieder Gespräche mit der US-Seite. Der Handelskonflikt geht in die entscheidende Phase.
Christian Feld in Brüssel, wie stehen denn die Chancen, dass es bis zum 1. August wirklich eine Einigung im Zollstreit gibt?
Also wären das normale Verhandlungen, würde ich sagen, naja, da braucht es am Ende ein paar richtig harte Verhandlungsnächte und dann wird man schon einen Kompromiss finden, dann wird alles gut. Aber, und das betonen ja Menschen, die an diesen Verhandlungen nahe dran sind, es sind keine normalen Verhandlungen, weil am Ende der unberechenbare US-Präsident Donald Trump überzeugt werden muss. Und von daher habe ich bis jetzt auch noch niemanden getroffen, der sagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es am Ende klappen wird. Von daher ist da doch ein gutes Stück Hoffnung dabei, dass man von den jetzigen Forderungen runterkommt. Und das haben auch hier heute noch mal mehrere sehr deutlich gesagt. 30% Basiszoll und dann noch diese Sonderzölle zum Beispiel auf Stahl oder Pkw. Das ist nicht akzeptabel und es würde für den so wichtigen Handel zwischen EU und USA massive Störungen mit sich bringen, wenn den nicht vielleicht sogar richtig ruinieren. Das wären drastische Konsequenzen.
Dankeschön, Christian Feld in Brüssel. Von der Verwaltung bis hin zur Arbeit der Nachrichtendienste, Deutschland ist dringend reformbedürftig. Das geht aus dem heute vorgestellten Abschlussbericht der Initiative für einen handlungsfähigen Staat hervor. Ehemalige Bundesminister und zahlreiche Experten fordern darin eine Entbürokratisierung und deutlich mehr Effizienz, etwa durch Digitalisierung. Wenn der Staat und seine Institutionen nicht mehr leisten, was sie versprechen, erodiere das Vertrauen in die Demokratie, sagte Bundespräsident Steinmeier in Berlin.
Beim Sozialverband in Hamburg helfen Mitarbeiterinnen, staatliche Leistungen zu beantragen, sich im Wust der Formulare zurechtzufinden. Die Anträge sind kompliziert, die Verfahren langwierig.
Es muss Geschwindigkeit reinkommen. Das heißt, die Menschen warten ja oft sehr lange auf ihre Leistung. Und das muss viel, viel schneller gehen. Und da wäre Digitalisierung eine Möglichkeit.
Alle Sozialleistungen auf einer zentralen Plattform im Internet bündeln, das ist eine Empfehlung der Initiative für einen handlungsfähigen Staat in ihrem Abschlussbericht für Bundespräsident Steinmeier. Auch er, Schirmherr der Initiative, sieht Handlungsbedarf.
Ich bin überzeugt, die Demokratie wird stärker und resilienter, wenn wir unseren Staat schneller, besser und bürgernäher machen.
Die Initiative macht dafür insgesamt 35 Reformvorschläge, etwa dass in der Migrationspolitik künftig der Bund für Abschiebungen zuständig sein soll oder auch mehr Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerräten.
Würde nur die Hälfte dieser Empfehlungen umgesetzt werden, wäre dieses Land ein anderes Land. Deshalb muss sich jetzt alles wirklich auf die Umsetzung konzentrieren der Vorhaben. Wie kommt es also vom Papier in die Wirklichkeit?
Wirklichkeit ist inzwischen eine Empfehlung aus dem Zwischenbericht der Initiative im März, die Schaffung eines zuständigen Bundesministeriums.
Wir werden einen besonderen Fokus aufs Machen legen. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass der Staat auch digitaler wird, dass man nicht mehr aufs Amt geht mit 10 Zetteln, sondern dass man Dinge einfacher digital erledigen kann. Das wird natürlich ein Prozess sein.
Während dieses Prozesses dürften Sie bei der Sozialberatung in Hamburg weiter viel zu tun haben. Einen ersten Fahrplan für die Modernisierung wollen Bund und Länder bis Dezember vorlegen.
Weggespülte Häuser, Berge an Schutt und Schlamm. Vor genau 4 Jahren richtete die Flutkatastrophe im Ahrtal schwere Schäden an. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben. Die Katastrophe traf neben Rheinland-Pfalz auch Nordrhein-Westfalen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli war die Ahr nach schweren Regenfällen innerhalb weniger Stunden auf das 10-fache ihres üblichen Pegelstandes angeschwollen. Bis heute ist der Wiederaufbau in der Region noch nicht abgeschlossen.
Es ist ein trauriger Abend für die Menschen im Ahrtal. Viele von ihnen sind zur Gedenkfeier in den Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen. Vor 4 Jahren brach die Flutkatastrophe über das Tal herein. Heute gedenken sie der 135 Menschen, die allein hier gestorben sind.
Diese Flut hat damals Leben und Gesundheit, Häuser und Straßen zerstört und auch Gewissheiten, Sicherheiten, ganze Lebenswerke hinweggerissen.
Noch immer sind Spuren der Zerstörung im Ahrtal zu sehen, wie hier in Maischoss. An vielen Stellen wird noch gearbeitet. Das Ahrtal, eine riesengroße Baustelle. Viele Bewohner sind frustriert.
Das nervt. Wenn man 4 Jahre hier drinnen lebt, ist man irgendwann kirre. Viele Behinderungen, überall werden Straßen aufgerissen, überall sind Ampeln, überall Baulärm. Und das seit 4 Jahren.
Die Schäden waren natürlich extrem groß. Es sind ganze Häuser abgerissen worden und muss alles neu aufgebaut werden. Die Kanalisation ist kaputt. Es dauert einfach halt. Aber im Großen und Ganzen macht es schon große Fortschritte.
Fast 9000 Häuser waren in der Flutnacht zerstört worden. Viele sind inzwischen wieder aufgebaut. Auch große Infrastrukturprojekte sind abgeschlossen, Brücken und Straßen erneuert. Von 30 beschädigten Kilometern Bahnstrecke musste fast die Hälfte komplett neu aufgebaut werden. Bis Ende des Jahres soll die gesamte Ahrtalbahn wieder befahrbar sein. Auch wenn die sichtbaren Schäden weniger werden, was bleibt, ist die Trauer über den Verlust von Angehörigen und Freunden. Nach der Katastrophe kämpfen viele bis heute mit ihrem Trauma. Trotzdem sind die allermeisten hier geblieben, um ihre Heimat wieder aufzubauen.
Palliativmediziner behandeln unheilbar Kranke, um ihre Schmerzen zu lindern. In Berlin soll ein Arzt dieses Vertrauen missbraucht und Patienten getötet haben. Heute begann der Prozess gegen den 40-jährigen Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe 15 Menschen ein tödliches Medikamentengemisch verabreicht. Die Fälle ereigneten sich zwischen 2021 und 2024. Die Anklage spricht von Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Der Beschuldigte äußerte sich zunächst nicht. Inzwischen ermitteln die Behörden in weiteren Verdachtsfällen. Und nun zum Sport. Bei der Tour de France hat der Brite Simon Yates die erste Bergetappe klar für sich entschieden. Und das gelbe Trikot des Gesamtführenden ging mit Ben Healy das erste Mal seit 38 Jahren an einen Iren. Die Teilnehmer stellten sich den Anstiegen im Zentralmassiv. Gestartet wurde die 10. Etappe in Enza. Auf den 165 Kilometern nach Le Mont d'Or, Puy de Sancy, mussten die Fahrer mehr als 4.400 Höhenmeter bewältigen.
Britischer Jubel im französischen Gebirge. Simon Yates gewinnt die 10. Etappe der Tour de France. Die Überraschung heute aber im Gesamtklassement. Der Ire Ben Healy übernimmt das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Die erste schwere Tour-Etappe führt heute durch das Zentralmassiv. Am französischen Nationalfeiertag warten 8 Bergwertungen auf das Fahrerfeld. Lange hält sich eine Gruppe mit 16 Ausreißern vorn. Der Vorsprung vor dem Hauptfeld mit dem gelben Trikot des Gesamtführenden Tadej Pogacar knapp 6 Minuten. Im Feld mit den Favoriten für das Gesamtergebnis der beste Deutsche und Tourdebütant Florian Lipowitz. Die Ausreißergruppe 6 Kilometer vor dem Ziel nur noch zu 5. Aus der kann sich Simon Yates dann absetzen. Gewinnt die 10. Etappe, Ben Healy kommt kurze Zeit später an, übernimmt damit die Gesamtführung. Liegt nun 29 Sekunden vor Topfavorit Tadej Pogacar. Florian Lipowitz verteidigt Rang 8 in der Gesamtwertung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. Juli.
Morgen überqueren uns Wolken des Tiefs bei Irland. Auch in den Tagen danach eher wechselhaftes Wetter. In der Nacht werden Schauer und Gewitter seltener, gegen morgen im Westen wieder öfter Regenschauer, die sich am Tag in den Osten ausbreiten. Lokal sind kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich, vielleicht Unwetter. Vor allem im Südwesten und Westen Lichtblicke. In der Nacht 19 bis 13 Grad, am Tag 19 Grad an der Nordsee, 28 Grad im Breisgau. Am Mittwoch Sonne, Wolken, teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Am Donnerstag Richtung Osten Regen, Schauer sowie Gewitter. Sonst ist es oft trocken. Am Freitag Sonne, Wolken, besonders im Nordosten einzelne Gewitterschauer.
In den Tagesthemen um 22.20 Uhr. Bedeuten Donald Trumps jüngste Äußerungen eine Kehrtwende seiner Ukraine-Politik? Dazu Fragen von Ingo Zamperoni an Verteidigungsminister Pistorius. Und es geht darum, wie rasch Deutschland digitaler werden kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.